Wenn du ein E-Commerce-Founder bist oder gerade ein Startup aufbaust, dann gibt es eine Sache, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Und es ist nicht dein Produkt, es ist nicht dein Marketing, sondern es ist dein Team. Und in dieser Folge zeige ich dir, welche die richtigen Mitarbeiter sind, wie du sie findest und wie du die besten von den eher nicht so guten Mitarbeitern unterscheidest. Die Realität ist, viele Founder scheitern an zwei Dingen. Entweder heiraten sie viel zu früh und blähen sich somit einen riesen Fixkostenpunkt auf und machen ihre Organisation total ineffizient, oder sie heiraten zu spät und lassen super viel Geld auf der Straße liegen. Beides kann im Endeffekt Monate, Jahre und bis zu siebenstellige Summen kosten. Kurz zu mir, ich bin Maximilian Wolf und Gründer der Headhunting- und Recruiting-Agentur A-Level. Wir sind spezialisiert auf Startups, E-Commerce und Online-Marketing-Leute. Ich habe selbst damals eine Performance-Marketing-Agentur in 2,5 Jahren auf 40 Mitarbeiter aufgebaut und erfolgreich verkauft. Und jetzt zeige ich dir, was ich daraus gelernt habe und über 250 Einstellungen. Heute unterstütze ich mit A-Level E-Commerce Brands dabei, schnell zu wachsen und schnell die besten Leute für ihr Team zu finden. Was du heute bekommst, ist kein Theoriewissen, sondern gebündeltes Wissen aus der Praxis, aus über 250 erfolgreichen Einstellungen, über tausende Bewerbungsgesprächen und aus der Zusammenarbeit mit erfolgreichen Marktführern wie Head Nutrition, Icosa, Drink and Paint, Limango und Fonio. Was du aus dieser Folge mitnimmst, ist, wie du die besten Mitarbeiter einstellst und wann du das machen solltest, wann du vielleicht noch warten solltest, in welcher Reihenfolge du diese Personen einstellst, wen du als erstes, zweites und drittes einstellst, wie du A-Player erkennst und Abenteurer aussortierst, welche Kanäle wirklich für dein Recruiting funktionieren und warum Stellenanzeigen oft leider nicht funktionieren, wie viel du wirklich investieren musst, um dein Recruiting aufs nächste Level zu bringen und warum günstiges Hiring dich am Ende oft viel mehr kostet. Lass uns direkt reinstarten. Bevor wir kurz reingehen, einmal hier der Einblick für dich, woher diese Learnings kommen. Ich selbst habe meine eigene Performance-Marketing-Agentur Advertaste von 2,5 Jahren auf 40 Mitarbeiter skaliert und weiß genau, welche Mitarbeiter es braucht, die dich von 0 zu 1 bringen. In Summe der letzten Jahren habe ich erfolgreich über 250 Positionen im E-Commerce und Online-Marketing erfolgreich besetzt. Von operativen Spezialisten bis hin zu hochkarätigen Führungskräften, die alle unmittelbaren Einfluss auf Wachstum und deine Marge haben. Und rückblickend kann ich sagen, was am entscheidendsten war nicht immer die Anzahl der Leute, sondern vor allem die Qualität der Leute, die darüber entschieden haben, ob wir wachsen, erfolgreich sind oder nicht. Mehr Leute zu haben bedeutet nicht automatisch immer schneller zu sein und erfolgreicher zu wachsen. Wir sehen super viele Brands im E-Commerce, die mit halb so vielen Mitarbeitern doppelt so viel Umsatz machen. Mehr Leute zu haben bedeutet in deinem E-Commerce nicht direkt schneller zu wachsen und mehr Umsatz zu machen. Ganz im Gegenteil. Wir sehen viele Brands im E-Commerce, die schneller wachsen und doppelt so viel Umsatz machen wie andere Brands mit doppelt so vielen Mitarbeitern. Es geht darum, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt einzustellen und nicht um deinen absoluten Headcount. Wir arbeiten heutzutage mit vielen Marktführern zusammen, die genau das verstanden haben. Die verstanden haben, dass man High-Performer braucht, um zu den Marktführern zu gehören, um die Marktstellung zu behalten und weiter zu wachsen. Denn diese wissen, dass durchschnittliche Mitarbeiter sie langfristig ausbremsen. Bevor wir über das Wann und Wie sprechen, kurz eine Sache. Wen suchen wir überhaupt? Jetzt geht es erstmal darum zu definieren, wer oder was ist überhaupt ein A-Player. In unserer Definition sind A-Player Menschen mit einem hohen Leistungsstreben fernab von Ausreden und Ausflüchten. Es existiert ein hoher Grad an Disziplin, Integrität und Loyalität für KollegInnen und für Mitmenschen. Was heißt das jetzt konkret? Stell dir vor, ein A-Player ist dieses Weizengras. Das Problem ist, wenn du auf den Arbeitsmarkt guckst und in dein Indeed-Postfach siehst du oft das hier, super viele Weizengräser. Ja, vielleicht siehst du auch gar keine Weizengräser, wenn Leute sich gar nicht bei dir bewerben, aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es sehr schwer zu erkennen ist, was die A-Player, die B-Player und die C-Player sind. Das heißt, wer sind hier aus diesen ganzen Weizengräsern wirklich die guten Mitarbeiter? Was sind jetzt konkrete Beispiele für diese A-Player? Denn ich kann euch sagen, 99% von 100 sind leider keine A-Player. Oben haben wir einmal C, D und E-Player, unten haben wir einen A-Player. Was macht diese Person konkret aus? Was ich euch sagen kann, ist, dass leider 99 von 100 Leuten keine A-Player sind. Was sind jetzt Beispiele? Was macht C, D und E-Player aus und was macht A-Player aus? D und E-Player sind reaktiv und haben keinen Bock auf Leistung. Sie fragen Fragen wie, kann ich mehr Urlaubstage haben? Oder sagen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, da habe ich es nicht weiterverfolgt und du hast das Problem hier auf dem Tisch liegen. Oder aber, ja, XY ist schuld, ich konnte da gar nichts machen. A-Player hingegen sagen, hey, ich habe das ja auch schon mal fertig gemacht, weiß nicht, ob du das auch schon wolltest, aber habe ich gemerkt, dass das ja auch Sinn ergeben könnte. Sie bleiben, auch wenn schwer ist, auch wenn Challenges vor der Tür stehen, wenn es viele Herausforderungen gibt, und sie fragen, hey, kann ich mehr Verantwortung übernehmen? Ich möchte hier eigentlich noch mehr machen. Sie sagen auch Dinge wie, hey, mir ist aufgefallen, dass XY nicht gut ist. Ich habe dir hier mal einen Vorschlag gemacht, wie du es lösen könntest. Das sind die konkreten Beispiele, was A-Player von anderen Menschen unterscheidet. Jetzt geht es darum, eure A-Player-Filtermaschine zu bauen. Das heißt, die ganzen Weizengläser nicht geeignet sind, um euer E-Commerce-Business oder euer Startup zu skalieren, rauszufiltern und davon die besten Leute zu nehmen.
Kommen wir jetzt dazu, wie du A-Player wirklich in der Praxis erkennst. Hier habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht. A-Player verbringen meistens nicht 3 Jahre in einer Firma auf einer Position, ohne weiterzukommen. Entweder steigen sie innerhalb der eigenen Firma auf oder sie gehen in ein anderes Unternehmen. A-Player machen selber Fortbildungen, ohne dass sie auf Tutorials oder Schulungen vom Arbeitgeber warten. A-Player sind häufig in herausfordernden Umgebungen aktiv, zum Beispiel Sport, Vereinsführung oder machen Nebenprojekte, wo man kennen kann, dass sie richtig Drive haben. Im Gegensatz dazu wechseln C-Player oft das Unternehmen, ohne aufzusteigen oder ohne sich weiterzuentwickeln. C-Player wechseln oft nach 1 oder 2 Jahren, weil sie nicht weiterkommen, schaffen es dann aber beim nächsten Arbeitgeber auch nicht weiterzukommen, beim vielleicht nächsten auch nicht und sie machen schlapp, wenn es zu schwierig wird. Bei A-Player erkennt man einfach, dass die Jobs durchgezogen werden. Na, auch wenn es nicht rosig läuft, ist es so, dass A-Player einfach die Challenge schaffen wollen. Die wollen sich durchbeißen und schrecken nicht zurück, wenn es auch mal schwierig wird. Wenn jemand mehr als 2-mal hintereinander weniger als 6 Monate in einer Firma war, ist das oft ein schlechtes Zeichen. Nicht nur, weil die Person geskippt hat, sondern weil es auch bedeutet, dass die Person sehr schlecht einschätzen kann, was die Fehler waren beim letzten Job und wie man vielleicht lernen kann, einen Job besser einzuschätzen oder wie man vielleicht sich selber davor schützt, bei schlechten Arbeitgebern zu landen, wenn das der Grund war, weshalb Personen schnell gekündigt haben. Ein Indiz für A-Player ist oft, dass sie in schnell wachsenden Unternehmen und Agenturen gearbeitet haben. Wenn das der Fall ist, heißt das, dass Leute es gewohnt sind, unter Stress zu performen, ihre Arbeit schnell zu machen, eigenständig zu arbeiten und Probleme zu lösen, ohne dass ihnen vielleicht andere Leute dabei helfen können. Ein kleiner Hack ist, dass du auf LinkedIn oft schauen kannst, Mensch, seit wann gibt es eine Firma und wie hat sich die Firma entwickelt, wie schnell sind die gewachsen. Das heißt, du kannst auf der Startseite sehen, wie die Mitarbeiterzahl sich grob entwickelt hat und siehst, wenn die Firma 2020 gegründet wurde und es ist jetzt 6 Jahre vorbei und es sind 50 Mitarbeiter, dann sind die ja innerhalb von diesen 6 Jahren auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Und wenn diese Person in dieser Zeit in dieser Firma war, heißt das, dass sie mitgewachsen ist und dass sie wahrscheinlich auch mit dafür gesorgt hat, dass diese Firma wächst. Und sie hat dem Wachstumsschmerz standgehalten und ist da mit durchgegangen. So, typische A-Player-CV-Beispiele sind zum Beispiel hier links Profisportler im Handball. Damals als Praktikant angefangen, bei uns in der Firma beispielsweise, hat sie nach 5 Monaten hochgearbeitet zum Performance-Marketing-Manager, ist dann nach wiederum 1 Jahr Teamlead geworden und danach tatsächlich, sieht man hier im CV nicht mehr, aber danach ist er tatsächlich Head of auch geworden nach nochmal 1,5 Jahren. Das heißt, stetige Weiterentwicklung. Immer wieder kann man an diesem CV erkennen, dass ihm das Vertrauen geschenkt worden ist, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein ganz klarer A-Player-CV. Auch hier links, als Student begonnen, dann normale Operations-Managerin nach nur insgesamt 3 Monaten und dann nach insgesamt nur 4 Monaten direkt zum Operations-Lead geworden. Und gerade wenn das in einer Agentur der Fall ist, heißt das, dass diese Person wahrscheinlich sehr gut sein muss. Danach ist sie nochmal gewechselt, diese Person, hat eine andere Teamlead-Stelle übernommen und ist dann nach knapp 2 Jahren Chief of Staff geworden bei einem venture-backten Startup, was auf jeden Fall auch nochmal ein Aufstieg ist. A-Player können auch mal nach 1 oder 2 Jahren schon wechseln. Wenn das heißt, dass sie sich weiterentwickeln, dann ist es ein gutes Beispiel dafür, dass A-Player auch mal nicht vielleicht länger als 2 Jahre in einem Job bleiben. Weitere Beispiele sind diese Person hier links, ein ähnliche Geschichte. Auch hier rechts eine sehr ähnliche Geschichte. Man sieht, dass stetige Aufstiege vorhanden sind und sie vor allem innerhalb eines Arbeitgebers immer wieder befördert worden. Auch wenn man sieht, dass Leute innerhalb eines Arbeitgebers mehrfach befördert wurden, innerhalb von kurzer Zeit ist es oft ein gutes Zeichen. Absolute Don'ts bei CVs, wo du dich vor schützen solltest, ist, wenn viele Wechsel innerhalb von wenigen Jahren ohne Weiterentwicklung stattfinden. 3 oder 4 Wechsel in 5 Jahren. Das bedeutet vor allen Dingen, dass die Leute sich nicht weiterentwickeln können, rausgeschmissen worden sind, nicht schaffen, sich durchzusetzen gegenüber anderen Personen und dass sie auch immer wieder es nicht schaffen, irgendwie aus ihren Fehlern zu lernen und bei ihrem Wechsel etwas anders zu machen, dass sie bei einer Firma auch mal länger bleiben können und wollen. Beispiel, eine Person ist Jahr 1 Junior Marketing Manager, Jahr 2 bei einer anderen Firma auch wieder Junior Marketing Manager, Jahr 3 Junior Product Manager, mal eine andere Richtung entwickelt, aber irgendwie immer noch Junior. Und im 4. Jahr wechselt die Person schon wieder, das normale Product Manager. Und im 5. Jahr vielleicht dann irgendwie E-Commerce Manager. Das ist ein ganz klassischer Red Flag CV. Person hat immer wieder gewechselt. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch damit rechnen, dass die Person nicht lange bei dir durchhält oder bleibt, dass die Person vielleicht auch nicht lange haben möchtest und die Person hat es nicht geschafft, sich irgendwie so wirklich weiterzuentwickeln, sondern ist immer wieder sehr stark auf der Stelle getreten. Das ist ein ganz klassischer Beispiel eines Red Flag CVs. Ne, Erfahrung aus über 1000 Gesprächen mit diesen Personen zeigen das, beziehungsweise insgesamt 1000 Gespräche. Irgendwann hat man natürlich nicht mehr diese Gespräche geführt, weil man wusste schon vor dem CV, dass das letztendlich wahrscheinlich nichts werden wird. Man sieht, dass die Person ihre Jobs nie länger als 2 Jahre gemacht hat. Im meisten Fall waren es sogar nicht länger als 1 Jahr. Es ist kein Aufstieg vorhanden und das ist ein ganz klares Muster, wo die Erfahrung zeigt, dass sich dieses Muster durchzieht, wenn diese Personen bei dir anfangen. Fang wirklich damit an, jede Position, wenn du siehst, dass es kein logischer nächster Schritt ist innerhalb von kurzer Zeit, dass du diese Position sehr kritisch hinterfragst und Personen sehr gute Gründe dafür haben sollten, weshalb sie diesen Wechsel angetreten haben. Ne, es ist okay, wenn Personen mal einen Fehltritt machen. Jeder macht mal Fehler, wählt einen falschen Arbeitgeber aus. Man kann nicht immer alles vorher abklären und hat in gewisser Weise immer eine Blackbox. Aber was nicht passieren kann, ist, dass du 6-mal wechselst und 6-mal viel einschätzt. Auch 3- oder 4-mal solltest du letztendlich, sollte eine Red Flag sein, weil du aus deinen Fehlern lernen solltest. A-Player machen selten einen Fehler 2-mal. Eine weitere Red Flag für dein E-Commerce-Unternehmen oder dein Startup kann sein, dass Personen in sehr langsamen und konventionellen Unternehmen gearbeitet haben oder Unternehmen, die gar nicht wachsen. A-Player bleiben sehr, sehr geringfügig in großen Konzernen lange, weil sie da meistens nicht die Früchte eigenen Arbeit sehen, ihnen das zu lange geht, sie viel zu viel Politik machen müssen. A-Player wollen vorankommen, A-Player wollen executen und Konzerne sind meistens nicht die beste Umgebung dafür. Ist natürlich nicht 100% der Fällen so, aber man kann schon sagen, dass das in einer sehr hohen Prozentzahl der Fall ist. Firmen, die nicht binnen 5 Jahren auf über 10 Leute wachsen, na, ausgenommen natürlich jetzt Softwareunternehmen eventuell, sind Unternehmen, die oft langsam wachsen. Also schau mal ganz genau, in was für eine Art von Unternehmen die Personen gearbeitet haben. Wenn sie in langsamen Mittelständlern oder Konzernen wirklich lange waren, heißt das, dass sie sich mit diesem Tempo wohlfühlen. Und dann sind es wahrscheinlich die Personen, die dafür geeignet sind, um deine Firma zum Wachsen zu bringen. So, jetzt haben wir uns angeschaut, was A-Playern von B und C oder sogar D und E-Playern unterscheidet. Schauen wir uns jetzt mal an, wie überhaupt die Wertschöpfungskette im Recruiting aussieht, dass du möglichst viele dieser Leute anziehst und die Leute auch findest.
Ihre Jobs nie länger als 2 Jahre gemacht hat, im meisten Fall war es sogar nicht länger als 1 Jahr. Es ist kein Aufstieg vorhanden. Und das ist ein ganz klares Muster, wo die Erfahrung zeigt, dass sich dieses Muster durchzieht, wenn diese Personen bei dir anfangen. Fang wirklich damit an, jede Position, wenn du siehst, dass es kein logischer nächster Schritt ist, weil von kurzer Zeit, dass du diese Position sehr kritisch hinterfragst und Personen sehr gute Gründe dafür haben sollten, weshalb sie diesen Wechsel angetreten haben.
Ja, okay. Vielleicht auch nicht.
So, wie sieht die Wertschöpfungskette im Recruiting aus? Was sind die entscheidenden Hebel dafür, ob du A-Player gewinnst oder nicht? Das Fundament entscheidet, wie stark dein Team wird. Und das ist etwas, was ich bei vielen sehe, dass das Fundament schlussendlich schwach ist. Das Fundament besteht aus Positionierung, deinem Employer Branding, das ist die absolute Grundlage und auch dann einer Karriereseite als erweitertes Fundament für deine ganzen Kanäle, die du darauf basierend aufbaust. Positionierung heißt, dass du auf deiner Seite klare Werte und eine klare Vision definierst. Gute Leute wollen wissen, wohin will deine Company? Sie wollen Teil eines größeren Ganzen sein, etwas, was größer ist als sie selbst, wo man sagt, hey, da habe ich richtig Bock mitzumachen. Du solltest auf deiner Karriereseite kommunizieren, warum gibt es eure Firma, was ist euer Why? Eure Arbeitgeber-USPs sind entscheidend und am besten sprichst du auch die Leute direkt an, die du haben möchtest. Na, wichtig ist, dass du authentisch bist und kein Startup-Fake abziehst. Gib dich nicht als etwas aus, was du nicht bist als Firma. Beispiele habe ich dir hier mal zurechtgelegt. Das sind die Seiten, die ich damals bei meiner eigenen Firma aufgebaut habe. Einmal die Job-Page, die Karriereseite, wo ich die Werte definiert habe, damit gute Leute sich damit identifizieren können. Wir genau die gleichen Leute anziehen, die wir haben wollen. Über die USPs, Trust-Elemente, ganz viel. Da kannst du auf der Seite nochmal nachschauen. Und auf der Über-uns-Seite haben wir auch eine ganz klare Kommunikation von, wo wir hinwollen, warum existiert diese Firma, warum machen wir das, was wir machen und was ist unsere Mission. Wenn du das richtig gut spielst, hast du einen erheblichen Benefit, einen erheblichen Hebel, richtig gute Leute zu finden. Auch hier sprechen wir direkt unsere Zielgruppe an Mitarbeitern an. Advertase-Mitarbeiterinnen sind Problemlöser, die eigenverantwortlich handeln, wachsen wollen und die Herausforderungen suchen. Wenn du automatisch diese Leute ansprichst, dann stößt natürlich auch Leute, die genau nicht so sind, auch wiederum ab. Wenn du dann das Fundament gebaut hast, das heißt, Why, die Vision und die Mission und eine richtig gute Karriereseite hast, dann geht es darum, den Top of Funnel aufzubauen und sich darum zu kümmern, okay, wie kriege ich die Leute jetzt denn auf meine Seite und wie erfahren diese Leute von mir? Ich würde einmal unterscheiden zwischen Inbound-Marketing-Maßnahmen und Outbound-Talentgewinnungsmaßnahmen. Einmal Push-Marketing und einmal Pull-Marketing. So, die meisten schalten einfach nur Stellenanzeigen, aber von nichts kommt nichts. Du solltest nicht erwarten, dass gute Leute zu dir kommen, ohne dass du dir wirklich Mühe gibst. Das sehe ich auch bei vielen. Viele denken, ach, ich schaue einfach ein paar Stellenanzeigen, dann kommen die Leute schon. So funktioniert das aber nicht. Oft ist auch so, dass du auf die besten Leute zugehen musst. Das heißt, du musst selber auch was dafür tun. Du musst Outbound machen über LinkedIn und musst über dein Netzwerk gehen, um gute Leute zu kommen, denn gute Leute sind rar. Es gibt weniger gute Leute am Markt als es mehr Firmen gibt, die gute Leute haben wollen. Dementsprechend bist du oft in einem Arbeitnehmermarkt unterwegs. Und wenn wir über Inbound-Maßnahmen sprechen, dann sprechen wir über Personal Branding, Content Marketing, Mitarbeiter-Content, Employer Branding Kampagnen, Social Media Präsenz und natürlich auch Stellenanzeigen, mit denen du auch gute Leute gewinnen kannst. Inbound bringt oft Quantität, das heißt, du siehst möglichst viele Leute an. Bei Outbound kommst du über die Qualität, das heißt, du schaust ganz genau, wen du anschreiben kannst und wen du genau für dein Team gewinnen kannst. Meiner Erfahrung nach gewinnst du die Top-Prozent fast ausschließlich über Outbound-Maßnahmen. Natürlich musst du nicht alles machen, was hier draufsteht, aber das sind die ganzen Werkzeuge, die ich dir hier mitgebe. Umso mehr du machst, desto besser ist es. Das, was ich dir auf jeden Fall empfehle, ist Stellenanzeigen zu schalten und das Fundament aufzubauen und darauf basierend Outbound zu machen. Das heißt, einmal Active Sourcing auf LinkedIn zu machen und dann Social Performance Recruiting Anzeigen zu schalten. Das sind für hungrige Leute, die meiner Meinung nach mit zwei besten Wege, um an gute Leute zu kommen. Wie du das Ganze genau machen kannst, auch im Active Sourcing, auch im LinkedIn, da komme ich gleich nochmal zu einer kleinen Anleitung, was ich dir empfehle, damit du eigenständig da loslaufen kannst. Wenn du Talente gewonnen hast und die Leute kommen bei dir in Funnel, dann geht es natürlich darum, die richtigen Leute zu filtern, wie wir es vorhin auch in diesem Beispiel hatten, indem du CV screenst. Es geht darum, dass du erstmal einen kurz- und knackigen Filter hast. Du solltest als Founder oder als Geschäftsführer auf jeden Fall nicht den ersten Filter machen. Setz dafür lieber eine gute Mitarbeiterin oder einen guten Mitarbeiter ran, der deine Werte der Firma vertritt, dem du vertraust, der letztendlich den ersten Check übernimmt. Das muss eine Person sein, die auch gar nicht fachlich sich gut auskennt. Das muss erstmal nur eine Person sein, die filtert, hey, ist hier ein Culture Fit vorhanden? Ist Motivation vorhanden? Ist Mindset letztendlich das Mindset? Kann das Mindset prüfen? Das ist der erste Pre-Filter und der sollte auf jeden Fall von dir nicht als Geschäftsführer gemacht werden, weil im besten Fall hast du mehr als 100 Leute, die du pro Monat screenen musst und dafür ist deine Geschäftsführerzeit viel zu teuer. Danach folgt die Deep Evaluation, das heißt Interview und Assessment Center. Was ich dir auf jeden Fall mit an die Hand geben möchte, ist, dass du keine Einstellung machst ohne ein Assessment Center. Erstmal Assessment Center siehst du gerade im Marketing, im E-Commerce, im Startup-Bereich siehst du, was die Leute wirklich drauf haben. Mach ein Assessment Center, wo du immer die gleiche Zeit voraussetzt, in dem diese Ergebnisse erzielt werden sollen. Da kannst du Leute wirklich vergleichen, Qualität und Geschwindigkeit. Und genau, das ist natürlich eine Sache, wo du als Geschäftsführer im besten Fall auch ein bisschen Skin in the Game hast, dass du da auch mitmachst und schaust, mit welchen Testaufgaben du die Leute prüfst. Als sechste Part der Wertschöpfungskette ist natürlich Candidate Experience und die Geschwindigkeit sehr wichtig. Das heißt, schau, dass du wirklich schnelle Prozesse hast, maximal 5 bis 7 Tage zwischen den Steps, dass die Leute schnell von A nach B kommen. Gute Leute hassen langsame Prozesse und wenn der Bewerbungsprozess zu langsam ist, dann springen gute Leute auch ab und entscheiden sich für Firmen, die schneller sind. Sei klar und transparent in der Kommunikation, sei wertschätzend und versuche eine positive Erfahrung der Person an allen Touchpoints zu generieren. Mach dir klar, dass du an die besten Leute verkaufen musst und dass du um die besten Leute auch kämpfen musst, um diese zu gewinnen, weil gute Leute einfach rar sind. Was ich dir auch empfehlen kann, ist im ganzen Bewerbungsprozess eine Scorecard einzusetzen. Das heißt, dass du ein objektives Bewertungssystem hast, um diese Mitarbeiter wirklich objektiv vergleichbar zu machen, da packe ich dir sehr gerne ein Beispiel mal hier in die Videobeschreibung, dass du hier ein Template hast, mit dem du das du nutzen kannst. Danach als Part 7 kommt Closing-Angebot, dass du die Rolle pitcht. Was ich dir empfehle, ist auch letztendlich ein Dokument fertig zu machen, in dem alle Key Facts auf einem Ort sind, wo du sagst, was sind die Vorteile, was ist die Vision, was ist das Gehalt, was sind die Benefits, wo siehst du die Person, was sind Entwicklungschancen auch. Das empfehle ich dir ganz klar, das auch vor dem Arbeitsvertrag immer auch zu verschriftlichen, in einem coolen Design. Das macht auf jeden Fall auch nochmal Unterschied, wo du dich unterscheiden kannst zu anderen Arbeitgebern. Wenn du die Person eingestellt hast, genau, Vertragsabschluss, Onboarding-Prozess, wichtig im Onboarding natürlich klare Erwartungen zu setzen, klare Ziele zu setzen, ein sehr strukturiertes Onboarding zu machen, die Person sehr früh ins Team zu integrieren, dass die Person schnell alle kennenlernen kann. Und ja, das ist die gesamte Wertschöpfungskette im Recruiting-Prozess. Die größten Fehler, die ich oft sehe, sind, dass das Fundament viel zu schwach ist. Das heißt, es existiert keine richtig gute Über- uns- und Karriereseite. Vision, Mission, Werte werden nicht kommuniziert. Dementsprechend schlechte Vermarktung der eigenen Arbeitgebermarke. Und was ich dann sehe, ist, dass die meisten kein gutes Outbound-System haben, sondern nur Stellenanzeigen schalten und dann warten, was die besten Leute kommen. Im nächsten Schritt schreibe ich dir ganz genau, wie du wirklich gute Maßnahmen aktiv selber umsetzen kannst, wie du Outbound richtig für dich nutzen kannst, dass du dir selber die A-Player rauspicken kannst, die du haben möchtest und wie du diese dann gezielt ansprichst und erfolgreich in einen Funnel bekommst. So, jetzt haben wir die Wertschöpfungskette im Recruiting besprochen. Ich habe dir eben schon aufgezeigt, dass Outbound ein großes Bottleneck ist, was ich bei vielen Brands sehe. Und genau darum geht es jetzt, dass ich dir einmal kurz aufzeige, wie du Outbound machen sollst, welche Tools du nutzen kannst, damit du die besten Leute in deinen Funnel bekommst. So, kommen wir erstmal dazu, dass wir darüber sprechen, über welchen Kanal kannst du überhaupt welche Art von Person finden. Wie schon eben in der Wertschöpfungskette des Recruitings angesprochen, ist das Personal Employer Branding ein sehr wesentlicher Faktor, der über Erfolg und Misserfolg in deinem Recruiting entscheidet und der jeden Kanal, egal welcher es ist, nochmal effizienter machen kann, effektiver machen kann oder nicht, wenn du es nicht oder schlecht machst. Wenn du Werkstudenten und Blue-Collar-Personen einstellen möchtest, Juniors einstellen möchtest und Mid-Level-Personen einstellen möchtest, sind Stellenanzeigen auf jeden Fall ein adäquater Way to go, weil vor allem jüngere Menschen sich ganz klassisch heutzutage auch oft über Stellenanzeigen bewerben, du auch gute Leute darüber finden kannst. Performance Recruiting, das heißt Social Recruiting, Instagram, so Meta-Anzeigen, wo du dann einen kleinen Funnel aufbaust und dann Handynummern einsammelst, die du dann anrufst, ist ein super effektiver Kanal, um auch Werkstudenten, Juniors und Mid-Level zu gewinnen. Sehr effektiv, wenn du es richtig aufsetzt. Hier sollst du natürlich auch ein gewisses Werbebudget einplanen von mindestens 2.000, 3.000 Euro pro Monat, damit das Ganze auch einen signifikanten Wert auch bringt. Und ja, super starker Kanal, mit dem du bis zum Mid-Level auf jeden Fall sehr weit kommst. Wenn es jetzt darum geht, auch Seniors zu gewinnen, dann reicht Performance Recruiting oft nicht mehr aus, weil Seniors auf klassische Werbeanzeigen nicht mehr reagieren. Die besten Senior-Kandidaten sind so gefragt, die müssen sich meistens noch so bewerben. Also musst du mit Direktansprache, Empfehlung, Netzwerk auf diese Person zugehen. Das heißt, Direktansprache, Empfehlung, Netzwerk ist ja im Abstand beste Kanal für Leads, Head-Offs, Seniors und teilweise auch wirklich sehr gefragte Mid-Levels. Es gibt auch viele Mid-Levels, die auch nicht mehr auf Performance-Marketing oder auf Stellenanzeigen reagieren. Das sind meine ganz klaren Empfehlungen, je nach Level, wenn du A-Player einstellen möchtest. So, kommen wir zu einem sehr unterschätzten Kanal und einem Kanal, den viele noch nicht nutzen. Gerade wenn du seniorige Personen einstellen kannst, ein absoluter Way to go, wo ich eben auch schon drüber gesprochen habe, Outbound, die aktive Talentgewinnung, zentral auch über LinkedIn. So, und da möchte ich dir ein kleines Framework mit dir in die Hand geben, das dir die Möglichkeit gibt, an seniorige Leute outzureachen und richtig gute Leute in deinen Funnel zu bekommen, ohne dass du zu viel Geld ausgeben musst. Als Basis empfehle ich dir auf jeden Fall, falls du es nicht schon hast, Recruity oder Personio oder ein ähnliches Tool als Datenbank, als HR-Management-Tool, wo die ganzen Leute, die in deinen Funnel kommen, halt nachträglich im Pipeline einordnen kannst, wo du dokumentieren kannst und den Überblick nicht verlierst. Das Wichtigste beim beim Active Sourcing ist das Sourcing, das heißt das Raussuchen von Leuten. Und hier gibt es drei Möglichkeiten. Das eine, was du machen kannst, ist die ganz normale organische Suche mit deinem LinkedIn-Profil. Das heißt, dass du hier oben die Suchleiste, beispielsweise E-Commerce Manager, eingibst, dann gehst du hier auf Personen. Du kannst noch ein paar, hast noch ein paar andere Filter, wie zum Beispiel, ich will, dass die Personen aus Deutschland hier kommen. Oder aber du kannst dann sogar sagen, ich will, dass die aus Hamburg kommen hier. So, dann kannst du hier beispielsweise nochmal mehr filtern. Dafür, dass es kostenlos ist, ist auf jeden Fall eine sehr valide Möglichkeit, um an Leute zu kommen. Was ich dir dann empfehle, ist halt diese Leute einmal in eine Liste zu packen, eine Excel-Tabelle. Die kann aussehen wie diese hier beispielsweise, kann ganz simpel sein, wo du die ganzen Leute mit Company und Position, mit Vor- und Nachname halt auflistest, die geeignet sind, die du anschreiben möchtest. Und dann hast du hier einen Status. Nicht kontaktiert, erster Kontaktversuch, zweiter im Prozess eine Absage und nochmal kontaktiert über, wo du sie über kontaktiert hast. Vielleicht eine kurze Anmerkung und recht nebenbei, das ist die Basis, bevor sie dann in dein Management-System, in dein Recruiter Personio einträgst. Eine zweite Möglichkeit mit noch mehr Filtern kann der LinkedIn Recruiter Lite für dich sein. Der kostet 120 bis 170 Euro pro Monat. LinkedIn Recruiter Lite ist eine sehr, sehr gute Variante, mit der du noch mal mehr filterst. Das heißt, mehr als 20 Suchfilter, da kannst du noch gezielter Leute raussuchen. Das ist eine ganz klare Empfehlung, wenn du nicht direkt mehrere tausend Euro ausgeben musst oder möchtest. Ich habe hier als professioneller Recruiter natürlich eine ganz andere Lizenz. Ich habe die LinkedIn Professional Lizenz. Die kostet aber 1.000 Euro im Monat. Da muss ich meistens auch committen auf ein halbes oder ein Jahr. Das ist dann schon natürlich sehr teuer. Kann sich auf jeden Fall lohnen, wenn du stark einstellst und viele Leute einstellen willst. Nächsten Jahre empfehle ich dir auch, diese teure Lizenz auch zu kaufen. Aber für den Anfang reicht erstmal diese LinkedIn Recruiter, diese Lite-Version. Und was du dann auch noch machen kannst, weil jetzt kommt ein Bottleneck. Das Bottleneck ist, wenn du halt Leute hier anschreibst, dann musst du halt dich erst vernetzen und dann anschreiben oder aber du schickst hier halt eine Nachricht rein in der Vernetzungsanfrage, aber bei beiden Sachen bist du limitiert. Das heißt, du kannst nur eine maximale Anzahl von Leuten outreachen, je nachdem, ob du so ein Premium-Profil hier hast oder nicht, kannst du bis zu, glaube ich, so 80 Leute anschreiben pro Woche. Wenn du mal richtig Volumen reinfahren willst, dann kann das möglicherweise auch zu wenig sein. Über den LinkedIn Recruiter Lite kannst du, glaube ich, bis zu 30 Personen anschreiben pro Monat. Und genau, es kommt das Bottleneck, wenn du mehr Leute anschreiben möchtest. Ich habe als professioneller Recruiter wirklich sehr, sehr viel In-Mail-Guthaben. Das heißt, kann ohne Vernetzungsanfrage direkt in Leute outreachen. Und damit du eine ähnliche Möglichkeit hast, empfehle ich dir, den Sales Navigator zu holen. Der ist eigentlich dafür gedacht, um Sales zu machen auf LinkedIn. Aber es ist ein sehr erprobter Weg, um auch Recruiting drüber zu machen. Denn hier hast du 150 In-Mails zur Verfügung pro Monat, die du nutzen kannst. Und das ist natürlich ein richtiger Value, dass wenn du sowohl Leute organisch vernetzen kannst, anschreiben kannst, aber auch 150 Leute per se outreachen kannst, dann kommen schon dann Zahlen zusammen, wo du wirklich was mit bewirken kannst. Weil über ein Sales Navigator kannst du auch Nachrichten rausschicken, ohne dass du mit den Leuten vernetzt sein musst. Und das ist ein richtig krasser Unterschied, ein krasser Game Changer, wenn du an Leute rausgehst. Genau. So, der nächste Schritt ist natürlich dann das Anschreiben. Das ist natürlich mal ein anderes Thema, aber zentral, das überhaupt erstmal zu nutzen, diese Tools zu nutzen, ungefähr dieses Vorgehen zu nutzen, das kann ein Riesenhebel für dich sein im Recruiting, dass wenn du ihn noch nicht machst, kann ich dir absolut empfehlen, diesen Weg zu gehen. So, jetzt haben wir geklärt, ungefähr. So, jetzt habe ich dir einen kleinen Einblick gegeben, über welche Kanäle du welche Personen finden kannst, habe dir eine kleine Anleitung mitgegeben, wie du direkt auch in Leute outreachen kannst. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wen konkret musst du überhaupt in deinem Business in welcher Phase einstellen?
So, die jetzt spannende Frage ist, wann stellst du welchen Mitarbeiter ein? Und die Frage, die du als erstes stellen solltest, ist, brauchst du überhaupt einen Mitarbeiter? Wir sehen wirklich regelmäßig viele Brands, die mit 25 bis 30 Fixkostenanteil und 8 Vollzeitäquivalenten weniger Umsatz machen als manche andere Brands und Solo-Founder. Gutes Beispiel ist eine Brand mit Kompressionssocken, die bis zu 180.000 Euro Monatsbudget skaliert hat, ohne einen einzigen Mitarbeiter. Und es gibt viele solcher Beispiele. Dementsprechend frag dich erst, hast du wirklich ein Mitarbeiterproblem? Das heißt, brauchst du wirklich einen Mitarbeiter, um weiter zu skalieren? Oder liegt es doch tatsächlich eher am Fokus und an deinen Prozessen? Das sind die vier Voraussetzungen, die ich dir mit an die Hand gebe, um zu prüfen, ob du bereit bist, einen Mitarbeiter einzustellen. Die erste ist, dass du wirklich profitabel bist und wirklich stabil profitabel. Nicht ein guter Monat, sondern wirklich einen konsistenten Trend hast. Du brauchst Planbarkeit. Das heißt, du verstehst deine Wiederkaufsraten, deine Customer Lifetime Value, deine Customer Acquisition Costs und kannst die nächsten 6 Monate halbwegs forecasten. Viele stellen Mitarbeiter ein, ohne wirklich zu planen, wie die nächsten 6 Monate aussehen. Wichtig ist auch, dass du deinen Liquiditätspuffer eingespart hast. Faustregel ist, genug Cash, um die Person 6 Monate zu bezahlen, auch wenn du vielleicht noch keinen, auch wenn sie keinen Umsatzbeitrag geleistet hat. Es kann natürlich manchmal sein, dass Mitarbeiter auch brauchen, bis sie die ersten Umsätze erwirtschaften. Es dauert mindestens 1 Monat, bis man eine Person richtig ongeboardet hat. Und die meisten Personen sind tatsächlich erst nach 3 oder 6 Monaten so richtig drin. Die letzte Voraussetzung ist, dass du eine Rolle klar definiert hast. Schlimmste ist, du stellst eine Person ein und dann weiß die Person gar nicht genau, was sie machen soll. Du weißt selber auch gar nicht, was die Person machen soll. Das heißt, du hast eine schriftliche Stellenbeschreibung mit Aufgabenzielen, KPIs und einer klaren Definition. Wenn du nicht auf einer Seite aufschreiben kannst, was genau zu einer Person gehört und was nicht, dann solltest du dich mal fragen, ob du wirklich eine Person brauchst und ob du Klarheit hast. So, kommen wir zur Reihenfolge. Die erste Person, die du brauchst, ist meistens eine Backoffice-Person / eine Assistenz. Das ist eine Person, die dir den Rücken freit vor allen Dingen, die dir Zeit kosten, die aber vielleicht nicht wirklich umsatztreibend sind, die auch Opportunitätskosten bei dir verursachen, weil du keine Zeit für wirklich wichtigen umsatztreibenden Dinge sind. Die zweite Person, die du brauchst, ist meistens eine komplementäre Person zu dir als Founder. Die meisten Founder, die wir kennen, sind entweder krass analytisch oder aber kommen von der kreativen Seite. Je nachdem, von welcher Seite du kommst, hol dir auf jeden Fall einen Gegenpart, denn beide diese Parts sind sehr wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich aufzubauen und zu skalieren. Wenn du eher kreativ bist, hol dir eine Person, die zahlen kann. Und wenn du zahlen kannst, hol dir eine Person, die den kreativen Part ergänzen kann. Das soll auch eine Person sein, die wirklich stark ist. Ich meine, meine Empfehlung ist wirklich, eine Person da auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Lieber hast du eine Person, die dir wirklich Arbeit abnehmen kann, statt dass du die Person selber noch ausbilden musst. Das ist ganz wichtig, dass wenn du die erste Person reinholst, dass sie vielleicht in der Lage ist, auch anderen Leuten was beizubringen, statt dass du dann jeden Tag 5-6 Stunden mit Coaching der Person verbringen musst. Die dritte Person, die du brauchst, eine Customer Service Person oder eine Person für den Einkauf und fürs Product. Das heißt, Customer Care als wichtigsten Customer Lifetime Value Hebel oder Produktentwicklung als Marketing Hack, um immer wieder neue Produkte zu launchen. Das ist die dritte Person, die wir empfehlen. Die vierte Person ist eine Content Person. Das heißt, Person, die Content produziert, Content Manage, Shop Management Person, Organic Social Person, tägliche Pflege, Content Posting, Community Management. Das ist Nummer 4. Die fünfte bis sechste Person, das ist eine Person, die dann letztendlich deine Ads und deinen Content hebeln soll, die eine Creative Factory bei dir aufbaut, eine Person fürs Video-Editing. Creative Output ist einfach der größte Hebel, wenn du wachsen willst, gerade bei Meta, und hier brauchst du vor allem Volumen. Dementsprechend soll das die fünfte und vielleicht auch sechste Person sein. Ein weiter wichtiger Punkt ist die Anstellungsart. Wir haben ja vorhin schon mal über verschiedene Level gesprochen. Vollzeit, Teilzeit, Freelancer, Minijob, was zu welchem Punkt? Vollzeiteinstellung solltest du wählen für Kernrollen, sobald Profitabilität und Liquidität wirklich es tragen können. Es sollten Personen sein, die wirklich Commitment und Loyalität halt mitbringen. Mit Arbeitgeberkosten bist du bei richtig guten Leuten schnell auch mal bei 6-stelligen Jahresverpflichtungen. Wenn du, bevor du Vollzeitpersonen einstellst, musst du dir wirklich sicher sein, dass sie das rocken können mit dir. Teilzeit- und Minijobs sind wirklich sehr unterschätzt, gerade für die ersten Stellen. Es gibt letztendlich viele Stellen, wo du mit 800 Euro schon sehr viel bewirken kannst, gerade auch für die Backoffice-Personen. Die Backoffice-Person sollte im besten Fall erstmal keine Vollzeitperson sein. Schau erstmal, dass du eine Minijob-Person gut ausgelastet bekommst, dass die Person sinnvoll für dich arbeitet. Und genau, auch letztendlich manchmal im Content-Bereich kann das auch sinnvoll sein oder für andere Support-Aufgaben da erstmal auf einen Teilzeit- oder Minijob oder Werkstättenstelle zu setzen. Freelancer, 30, 40 Euro die Stunde, sind sehr, sehr gut für teilweise klar abgegrenzte Spezialaufgaben, das heißt Tracking-Aufgaben, Klaviyo-Aufgaben, Cutting-Aufgaben, wo du ganz genau auch die Person in ihrem Kompetenzbereich bewegen lassen kannst, wo die Auslastung manchmal vielleicht volatil ist, wo du manchmal mehr zu tun hast, wo du weniger zu tun hast. Und Social Recruiting für operative Rollen ist auf jeden Fall ein Kanal, den ich nochmal ins Herz legen kann. Gerade wenn eine Person fürs Lager, Customer Service oder Junior Position, kannst du mit 20 bis 30 Euro pro Bewerbung auf jeden Fall rechnen und damit richtig gut und günstig gute Leads einsammeln. So, jetzt weißt du ungefähr, wann du welche Person und welchen Kanal einstellen sollst. Jetzt möchte ich dir nochmal ans Herz legen, vor welchen Fehlern du dich bewahren kannst, generell, wenn du Personal einstellst. So, kommen wir zu den größten 7 Fehlern beim Hiring. Der erste Fehler ist zu früh hiren. Da haben wir eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast mit dem Bauchgefühl, du brauchst irgendwie eine Person, aber hast diese 4 Voraussetzungen, von denen ich gerade gesprochen habe, noch nicht erfüllt. Erfülle auf jeden Fall die 4 Voraussetzungen, dann hirest du. Fehler Nummer 2 ist, du stellst die falsche Person ein, weil du Druck hast. Das heißt, du hast 15 Bewerbungen, 3 war okay, einer war passabel. Hiring of Desperation ist einer der größten Fehler, die du machen kannst. Wenn du das Bauchgefühl hast, dass es nicht passt, dann lass lieber die Finger davon. Lieber langsamer hiren, dann sparst du nach hinten raus viel mehr Geld, als wenn du zu schnell die falsche Person hirest. Fehler Nummer 3 ist, nach dem Lebenslauf zu schauen, statt im Charakter. Hire for Attitude, not for Skills ist eine weitere wichtige Regel. Werte, Ethik und Leistungsbereitschaft sind Dinge, die hat eine Person oder sie hat sie nicht. Das sind Dinge, die kannst du nicht antrainieren. Dementsprechend schau eher auf das Mindset, teilt ihr gleiche Werte, kann die Person sich für die Vision begeistern. Skills und fachliche Kompetenzen können angelernt werden, aber die DNA des Menschen ist nur sehr geringfügig abänderbar. Fehler Nummer 4. Denken, dass gute Leute durch Jobportale kommen. Natürlich gibt es immer wieder auch Ausnahmen. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass Werkstudenten, Blue-Collar-Personen, Juniors, Mid-Level-Personen, da können auch gute Leute über Stellenanzeigen kommen. Und ja, manchmal kommen auch gute Seniors auch über Stellenanzeigen. Aber wenn du wirklich gute Leute haben möchtest, gerade Leute, die ein bisschen erfahrener sind, dann mach Active Sourcing, nutze einen externen Recruiter, geh übers Netzwerk, zieh Leute über LinkedIn an. Das sind die wirklich starken Kanäle, wenn du gute Seniors haben möchtest. Numero 5, kein richtiger Onboarding-Prozess. Klar, die besten Leute, die können auch eigenständig arbeiten, trotzdessen musst du die Person enablen, halt einen guten Job zu machen. Wenn du die Person nicht enablest, dann kann selbst ein A-Player keinen richtigen Value für dich bringen. Na, innerhalb der ersten Wochen entscheidet sich sehr, sehr viel, ob eine Person sagt, sie möchte bei dir bleiben oder sie möchte, hat keinen Bock auf dich. Wenn du dich der Person nicht annimmst, wenn dein Onboarding komplett unstrukturiert ist, machst du damit letztendlich sehr viel Mitarbeiterzufriedenheit kaputt, verlierst vielleicht Mitarbeiter und lässt dann auch sehr viel Umsatz auf der Strecke liegen. Fehler 6, du hast einen A-Player und förderst diese Person nicht. Die besten Personen wollen wachsen, die besten Personen wollen sich weiterentwickeln, die wollen lernen. Wenn du der Person nicht die Möglichkeit gibst, langfristig immer weiter zu lernen, dann werden sie dich verlassen. Dementsprechend hab die Attitude, dass ein Mitarbeiter ein Invest ist und kein Kostenfaktor. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ne, sobald du denkst, dass Mitarbeiter nur Kosten sind und dich nur belasten, dann werden A-Player dich sehr schnell verlassen. Fehler Nummer 6, zu wenig Daten aus CVs ableiten. CVs richtig zu lesen ist wirklich ein Skill, den du meistern solltest, denn es wird immer wieder dazu kommen, dass du Mitarbeiter einstellen musst und damit kannst du sehr viel Geld machen oder auch verlieren, indem du gute Leute einstellst und kannst sehr viel Geld verlieren. Es kostet sich unfassbar viel Geld, wenn du falsche Leute einstellst, weil ein Unternehmen skaliert ja dann doch später irgendwann darüber, dass du Mitarbeiter hast und dass die Mitarbeiter gut sind und dass du als Unternehmer auch mal Urlaub machen kannst und dass es Leute gibt, die im Urlaub einen guten Job machen und dementsprechend CVs lesen ist ein ganz, ganz wichtiger Skill. Ne, Muster zu erkennen aus den CVs, wo haben die Leute gearbeitet, wie lange waren sie da, warum haben sie gewechselt, was waren konkret die Aufgabenbereiche dort. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sich aus dem Lebenslauf ableiten lassen und die du nutzen kannst, um dann auch gute Gespräche zu führen und gute Fragen auch zu stellen. Genau, das sind so die 7 Fehler, die ich am häufigsten sehe, die mehrfach auftreten bei Personen, die nicht so viel Erfahrung im Hiring haben. Und wenn du diese 7 Fehler berücksichtigst und da eine gute Lösung kreierst und diese 7 Fehler nicht machst, dann hast du ein gutes Fundament, um die besten Leute zu finden, einzustellen und auch zu halten. So, kommen wir zu einer der spannendsten Fragen. Wie viel musst du überhaupt ausgeben? Natürlich kommt es immer darauf an, in welcher Phase du bist, aber hier möchte ich dir mal ein paar Kennzahlen mitgeben, anhand derer du dich orientieren kannst. Phase 1, du bist in der Founder-Phase, solo, bist vielleicht ein Mitarbeiter. Für die erste Stelle gibst du Minijob oder Teilzeit 800 bis 1500 pro Monat aus. Punktuelle Freelance-Einkäufe, Tracking, Videocutting, etc., vielleicht ca. 200 bis 500 Euro Projekt. Hast Recruiting-Tools, minimal vielleicht LinkedIn-Recruiter, LinkedIn- oder Stellenplattformen, die du bespielst. Realistisches Hiring-Budget pro Monat in dieser Phase ca. 1500 bis 3000 Euro. Phase 2, Wachstumsphase 2 bis 5 Mitarbeiter. Vollzeitstellen werden langsam Standard. Ne, du gibst 3.500 bis 7.000 Euro brutto aus pro Stelle. Du musst natürlich immer mal 1,25 rechnen, mal die Arbeitgebernebenkosten. Ich rechne mal so 1,25. Hat man immer so, hat man vielleicht auch einen höhenverstellbaren Schreibtisch drin und andere Nebenkosten, Laptop und Co. ist mal auf der sicheren Seite. Social Recruiting für operative Rollen, ca. 2.000 bis 4.000 Euro monatlich für laufende Kampagnen. Ne, wenn du 500, 600 Euro ausgibst im Monat, dann kommst du nicht weit. Das ist einfach zu wenig Masse. Natürlich brauchst du auch hier Masse, um letztendlich die besten Leute oder richtig gute Leute zu finden. Du hast Recruiting-Plattformen wie Recruity und Personium Einsatz, ca. 100 bis 300 Euro im Monat, weil die Masse, die du hast an Bewerbungen, an Leuten, die du managen musst, da brauchst du auch eine gewisse Struktur auch für. Und ohne Recruiting-Plattform gehst du im Chaos unter. Phase 3, du bist in der Skalierungsphase. 5 bis 15 Mitarbeiter, Headhunting für Schlüsselrollen wird vielleicht typisch. Das heißt, 25% bis 30% des Jahresgehalts entspricht 12.000 bis 25.000 Euro Kosten pro Position, die du für einen externen Headhunter einrechnen solltest. Du hast vielleicht der eigene HR-verantwortliche Person, 4.000 bis 8.000 Euro im Monat, die das richtig rockt bei dir, weil Mitarbeiter wirklich zum Asset mittlerweile werden und vielleicht auch mal eine Stelle nachbesetzen musst, wenn es schlecht läuft. Und du hast ein strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding, Weiterbildungskosten, ne, wo du jetzt so 5% bis 10% der Personalkosten einplanen solltest, um Leute auch richtig, richtig stark auf Track zu bringen und natürlich auch auf dem Track auch zu halten. Genau. Ganz wichtig, günstiges Hiring ist oft das teuerste. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du Leute anstellst und diese Leute gehen wieder oder du entlässt diese Leute innerhalb der ersten 6 Monate, innerhalb des ersten Jahres. Das ist so unfassbar teuer. Du hast nicht nur keinen Output gehabt, sondern du hast auch noch deine Zeit investiert und Opportunitätskosten. Das sind nämlich die Kosten, die du hast für den Umsatz, den du gemacht hättest, wenn du eine gute Person angestellt hättest, die richtig den Laden gerockt hätte. Dementsprechend, 50.000 bis 52.000 Euro sind total realistisch für eine Fehlbesetzung. Das ist unfassbar. Gerade wenn du Leute im Performance-Marketing oder im E-Commerce einstellst, dann gibt es ja Weltenunterschiede. Leute, die nochmal 30, 40 oder 100%, 200% mehr aus deinen Kampagnen holen können, wenn es richtig gute Leute sind. Dementsprechend solltest du darauf verzichten, möglichst günstig Leute einzustellen. Das kostet dich im Endeffekt immer mehr Geld. Stell lieber einen Mitarbeiter für 10.000 ein als zwei für 5.000 Euro. Stell lieber einen für 5.000 Euro an als zwei für 2.500. Das ist eine ganz klare Erfahrung, die sich immer wieder aufs Neue zeigt. Eine ganz spannende Frage ist, was müsst ihr denn wirklich pro Person ausgeben? Weil da gibt es immer wieder viele Fragen, die mich erreichen und natürlich auch verschiedene Quellen, die unterschiedliche Dinge sagen. Ich habe hier für euch mal eine Tabelle zusammengestellt, die euch einen Überblick geben, für welche Art von Stelle ihr ungefähr für welches Level wie viel einplanen müsst. Das, was du nicht machen solltest, ist, dich anhand von Indeed oder Glassdoor Gehaltsbändern zu orientieren. Weil der Fehler, den du dort machst, ist, dass dort wird noch CRM-Manager und sonst noch Performance-Marketing-Managern, wird dort die breite Masse abgebildet. Das heißt, Leute, die in kleinen und mittelständischen Unternehmen sind, die keinen Drive haben, nicht wachsen müssen, die Leute, die im Mittelstandsunternehmen sind, was ja viele Leute in Deutschland ausmacht, Leute, die du gar nicht einstellen würdest, die trotzdem dieses Gehaltsband dann verzerren. Das heißt, während Glassdoor sagt, dass du einen Senior CRM Manager vielleicht für 50.000 bekommst, ist das nicht die Realität, was du ausgeben musst, um einen A-Player zu bekommen. Die Gehaltsbänder, die ich hier aufgeschrieben habe, sind wirklich für Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind. Und da siehst du, dass das auch teuer sein kann, dass auch Mid-Level im Online-Marketing auch mal schnell 50.000 Euro mindestens kosten. Viele Mid-Level-Personen kosten 50.000 bis 65.000 Euro. Das liegt einfach daran, dass es viele Konzerne gibt und Mittelständler, die mediocre, also mittelmäßige Marketer, den Geld das hinterherwerfen, weil es so wenig Leute gibt, weil man Leute schlecht einschätzen kann. Es gibt viele Leute, die mittelmäßig sind im Markt, die ihre 65.000 Euro verdienen und dementsprechend sind richtig gute Senioren teuer und kosten mal schnell bis 80.000, 85.000 Euro. Bitte spar hier wirklich nicht 5.000 oder 10.000 Euro Gehaltskosten pro Jahr ein. Diese 5.000 bis 10.000 Euro hast du ganz schnell wieder drin, wenn du die besten Leute hast. Gerade im Online-Marketing können diese Gehaltskosten ja sehr schnell wirklich wieder zurückverdient werden. So, jetzt weißt du, was du ungefähr ausgeben musst für die einzelnen Personen, was du einplanen musst im Recruiting. Kommen wir jetzt zu deinem konkreten Punkteplan, bevor ich dich dann loslasse, selber ins Recruiting einzusteigen.
So, jetzt gebe ich dir einen 5-Punkte-Plan mit, den du direkt umsetzen kannst, um richtig im Recruiting loszulegen. Als erstes empfehle ich dir die 15-Minuten-Übung. Das ist eine Übung, in der du jede Woche, beziehungsweise jeden Tag 15 Minuten lang dokumentiert, was du gemacht hast und dann am Ende wirklich identifizierst, was 30-40% deiner nicht umsatzwirksamen Tätigkeit ist. Na, das ist der Backlog für die erste Stelle. Wenn du viele Tätigkeiten hast, zum Beispiel Admin-Aufgaben, die nicht direkt zu Umsatz führen, lohnt es sich, da auf jeden Fall eine Person einzustellen, weil du diese Zeit auch nutzen könntest, um Umsatz ins Haus zu bringen. Prüf die Voraussetzungen, die ich dir genannt hatte, die 4 Voraussetzungen, stabile Profitabilität, Liquiditätspuffer für 6 Monate, Forecast halbverlässig. Wenn das nicht der Fall ist, dann verschieb das Hiring und dreh erstmal an deiner Profitabilität und deinen Prozessen. Schriftliche Rollendefinition. Eine Seite, die Rolle definieren, Aufgaben, was die Person für Ziele erreichen muss, KPIs. Da schicke ich dir, wie gesagt, auch nochmal etwas in die Videobeschreibung, was du dafür nutzen kannst. Wähle den richtigen Kanal, entscheide nach dem Baum, den ich dir mit an die Hand gegeben habe. Hast du eine operative Person, hast du einen Junior, es ist Social Recruiting, was du brauchst, brauchst du letztendlich doch irgendwie Active Sourcing, weil du eine seniorige Person haben möchtest, orientiere dich da an dem, was ich dir mitgegeben habe und du wirst da auf jeden Fall sehr erfolgreich mit sein. Als letztes baue den Filter mit ein, das heißt, was ich auf jeden Fall mit an die Hand gebe, ist für jedes Hiring ein Assessment Center zu entwerfen, eine Testaufgabe. Das muss gar nicht so umfangreich sein, das können manchmal auch Aufgaben sein, die nur 90 Minuten dauern, aber damit trennst du die Spreu vom Weizen, kannst wirklich A von B Plan oder von C Plan unterscheiden, kannst keine Daten besser vergleichen. Das hilft dir auf jeden Fall auch, um ein ungutes Bauchgefühl nochmal zu validieren. Mit diesen 5 Punkten bist du ready, um dein Recruiting zu optimieren oder richtig ins Recruiting zu starten. Und ja, dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und viel Erfolg.